Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.
Herzlich willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin Gründer des EdTech-Startup Reteach in Berlin und Initiator des Upskill-Kompetenznetzwerks für digitale Weiterbildung. Anlass des heutigen Podcast-Gesprächs ist eine von Kienbaum und Stepstone herausgegebene Studie Future Skills, Future Learning. Und Gesprächsteilnehmer sind zum einen Professor Dr. Walter Jochmann. Er ist Managing Director und Partner bei Kienbaum Consultings International und Lukas Fastenroth aus dem Kienbaum Institut, der die Studie federführend begleitet und durchgeführt hat. Es geht in der Studie um zwei Aspekte. Einmal die Future Skills, das heißt, welches Skill Gap ist eigentlich in Deutschland zu verzeichnen, und zwar über alle Unternehmensgrößen und Branchen hinaus. Und viel wichtiger, wie kann dieses Skill Gap überwunden werden durch das Etablieren von modernen Lernprozessen in den Unternehmen. Und in letzteren liegt auch der Schwerpunkt in unserem heutigen Gespräch. Und ich wünsche euch nun viel Spaß im Podcast-Gespräch mit Walter Jochmann und Lukas Fastenroth von Kienbaum Consultants. Ja, ich freue mich, heute mit zwei Gästen verbunden zu sein in unserem Podcast. Und zwar Walter Jochmann, Professor Walter Jochmann, ich glaube General Partner von Kienbaum, und Lukas Fastenroth. Und der Hintergrund ist eine Studie, die Kienbaum gemeinsam mit Stepstone herausgebracht hat, und zwar zu dem ganzen, für uns hochspannenden Themenbereich Future Skills und Future Learning. Und vielleicht starten wir mit einer ganz kurzen Vorstellung. Walter, magst du kurz beginnen?
Ja, danke, Andreas. Ich bin seit vielen Jahren bei Kienbaum Managing Partner und dort für das Geschäftsfeld mit zwei Kollegen Management Consulting verantwortlich. Lebe hier in Köln, bin eher in Großunternehmen als in mittelgroßen Unternehmen unterwegs und begleite insbesondere die HR-Funktion dabei, sich strategisch strukturell auszurichten. Und unter den HR-Prozessen ist natürlich das Thema Talent Management und Learning absolut wichtig. Deswegen bewegen wir uns sehr in dem Thema, haben auch die Studie angestoßen und freue mich gleich auf den Austausch.
Lukas.
Ja, auch von mir vielen Dank, Andreas. Mein Name ist Lukas Fastenroth. Ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Berater am Kienbaum-Institut, von dem Herr Jochmann auch Geschäftsführer ist, und beschäftige mich dort vor allem mit digitalen Kompetenzen, Zukunftskompetenzen, entwickle Instrumente und führe auch Studien, wie die hier angesprochene Studie mit Stepstone, durch.
Prima, dann lass uns auch gleich mal in die Studie einsteigen. Die werden wir in den Shownotes verlinken. Das heißt, wer Interesse hat, die ist ja auch kostenfrei, steht hier zur Verfügung als PDF-Download. Also die Details lassen sich da sehr gut nachlesen. Es gibt auch eine sehr gute Management-Summary, sodass wir uns jetzt mal so ein paar Rosinen, will ich mal sagen, rausgepickt haben und dann in dem Gespräch sehr stark auch in die gemeinsame Analyse einsteigen wollen. Future Skills, die können wir noch mal kurz skizzieren, Lukas, welche sind das? Aber dann vor allem, lass uns mal auf den Skill Gap kommen. Wo seht ihr diesen Skill Gap? Und vielleicht auch ganz kurz noch mal, welche Unternehmen habt ihr da eigentlich untersucht?
Also generell haben wir in der Studie knapp 3000 Fach- und Führungskräfte aus kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen befragt. Und wir haben da nachgefragt, wo die Leute generell einen Skill Gap sehen. Und unter einem Skill Gap verstehen wir dann, dass das Unternehmen nicht über die erfolgskritischen Zukunftskompetenzen für die nächsten 5 Jahre versteht. Und da haben uns auch 59% der Mitarbeiter gesagt, unser Unternehmen hat diese Zukunftskompetenzen noch nicht. Und 20% haben auch gesagt, dass die Zukunftskompetenzen im Unternehmen nicht klar definiert sind. Also, dass man einfach noch nicht weiß, was die sind. Und das zeigt uns einfach ganz klar, dass die Unternehmen noch so ein bisschen im Dunkeln tappen, welche Kompetenzen sie eigentlich für die Zukunft brauchen.
Das habt ihr ja nicht. Ihr habt ja diese Zukunftskompetenzen sehr, sehr gut aufgegliedert. Die wollen wir jetzt die ganze Liste auch nicht runterrattern. Es ist ja auch wenig überraschend, dass da eben sehr viel IT und Data Science Kenntnisse drin sind. Aber ja nicht nur. Ne? Das heißt, ihr habt ja auch sehr viele Kompetenzfelder im Bereich der Soft Skills identifiziert. Kannst du da vielleicht nochmal einen kurzen Überblick geben?
Ja, genau, Andreas. Also unter den Top 10 Kompetenzen fällt vor allem auf, dass natürlich viele digitale Kompetenzen dabei sind, auch sowas wie digitale Kommunikation, virtuelles Arbeiten, das sicherlich auch einem Pandemieeffekt geschuldet ist. Aber es sind auch klassische Soft Skills, wie du gesagt hast, mit drin. Also zum einen mindsetbezogene Kompetenzen, eine Lern- und Veränderungsbereitschaft beispielsweise sind unter den Top 3, aber auch Themen wie Kundenzentriertheit oder auch Problemlösekompetenzen sind nach wie vor unter den Top 10 Kompetenzen.
Wenn wir, Andreas, vielleicht dann nochmal ein Raster drüber legen, was dann auch quasi in die Lernstrategien von Unternehmen übertragbar ist, dann sehen wir im Grunde genommen Vertreter aus vier Feldern. Wir sehen Lernfeldvertreter natürlich aus dem Digitalbereich. Das sind digitale Anwendungskenntnisse im Kommunikations- und Worktool-Bereich. Aber das sind natürlich geschäftsmodellspezifisch dann auch Deep Dives, mit AI, mit Robotics, mit Data Analytics, mit Blockchain, mit Augmented Reality. Das hängt jetzt natürlich ein Stück von den natürlich umliegenden Geschäftsmodellen ab. In produktionsnahen Geschäftsmodellen gibt es da andere Prioritäten als im Financial Service oder in anderen breiten Dienstleistungsbereichen. Das wäre das eine Feld und das ist gegeben. Und ganz ehrlich, vor 2-3 Jahren haben wir noch große Schulungsthemen gesehen im Bereich Digital and Remote Leadership. Sorry, Corona hat das weggefegt. Wer heute so nicht arbeitet, ist keine Führungskraft mehr und nicht mehr funktionabel. Das zweite große Feld, aber natürlich gibt's in den digitalen Kompetenzen noch viel, viel aufzuholen. Und wir lieben eine Aussage, dass jede Führungskraft für die unterschiedlichsten Bereiche ihr oder sein CDO sein müsste. Das heißt, auf jeden Fall das Anwendungsverständnis für die eigene Funktion. Sei es du, dass du einen Finanzbereich leitest, HR, Accounting, Treasury, ein Geschäftsmodell, eine Filialflotte. Du musst verstehen, was für deine jeweiligen Anwendungen die Treiberkompetenzen und die Treibertechnologien sind. Du musst jetzt nicht selber coden können. Wir hatten ja mal schon so eine Welle, dass jeder da jetzt die Erfahrung sammeln muss. Das mag ja für bestimmte Geschäftsmodelle auch zutreffen. Das zweite große Thema ist schon auf der Verhaltensseite eher die soften als die harten Skills. Also eher Empathie, eher Take Care, eher Kreativität, mit Symboliken arbeiten, so wie sie aus dem Marketing diese Design Thinking Techniken auch ein Stück anregen, eher die Weichen. Ändert aber nichts daran, dass eine starke MINT-Orientierung mit hoher kognitiver Intelligenz, mit logisch schlüssiger Verarbeitungs- und Konzeptentwicklungsfähigkeit eben nach wie vor wichtig ist. Also es gibt auch wenig Absteiger, das ist übrigens ganz spannend, sondern eher, es wird immer mehr. Das heißt, die Kompetenzanforderungen insgesamt gehen auf ein Next Level. Das dritte Feld, aus dem sich diese Lernfelder speisen, sind einige Business-Kompetenzen, vor allen Dingen eben Kundenzentrierung und Innovationskompetenzen. Während im Strategie bleibt, Prozessmanagement, Projektmanagement bleibt, aber es kommen eben die anderen dazu. Und was neben den weichen Themen sehr, sehr entscheidend zu sein scheint, ist auch die Weiterentwicklung, die Veränderung von Einstellungen. Man kann jetzt Persönlichkeitsmerkmale schlecht wegtrainieren. Wir haben da so gewisse sozialisierte und sonstige DNAs in jedem von uns. Aber die Einstellungen insbesondere zu Diversity und Inklusion, insbesondere Vielfalt nutzen, um globale Lösungen zu erzielen, auch diese Purpose-Orientierung, Nachhaltigkeit als großes Thema der nächsten 1, 2, 3 plus Jahre, würden wir unter Zukunftskompetenzen fallen lassen. Wobei zugegebenermaßen das Verändern von Einstellungen schon ein Stretch braucht, weil da reden wir eher über Erleben und über Change als über ein formales Learning Nugget oder einen beschriebenen Content. Ja, Digital Business Verhalten, Soft Skills und Values. Also ich müsste sie abgedeckt haben.
Ja, das war doch schon mal eine super Einordnung. Vielen Dank in diese vier Felder. Und deshalb würden wir auch jetzt schon den Bereich der Future Skills, das kann man, wie gesagt, nochmal im Detail in der Studie gut nachlesen, verlassen und in den Komplex Future Learning gehen. Da habt ihr ja in der Studie den Finger ja auch schon in die Wunde oder man kann fast sagen in die Wunden gelegt. Ihr habt ja sehr gut herausgearbeitet, dass ein Großteil der Mitarbeiter mit den Lernangeboten heute nicht zufrieden ist. Und ihr habt auch schon gezeigt, dass die Unternehmen das ja auch nicht so ganz auf die Kette kriegen, die Weiterbildung in die Richtung zu stoßen, die eigentlich notwendig wäre. Stichwort Corporate Learning nach eurer Aussage sei formal generalisiert und nur bedingt strategisch. Wer von euch möchte jetzt hier mal einsteigen und das vielleicht noch mal etwas mehr im Detail darstellen?
Ja, das kann ich gerne machen, Andreas. Was uns natürlich ganz stark interessiert hat, ist, wie sich das Lernen letztendlich gestaltet, weil es ja unmittelbar daran gekoppelt ist, wie man letztendlich auch die Kompetenzen entwickelt oder auch im Unternehmen hält, also die relevanten Zukunftskompetenzen. Und du hast es richtig zusammengefasst. Wir haben festgestellt, dass das Lernen überwiegend noch extrem formal wahrgenommen wird, dass es wenig eigenverantwortliches Lernen in Unternehmen gibt. Und das, obwohl unsere Studie auch gezeigt hat, dass die Mitarbeitenden sich eigentlich genau das wünschen. Also sie wünschen sich mehr eigenverantwortliches Lernen, mehr Lernen über digitale Lernformate. Und da stellt sich natürlich für uns die Frage, wenn die Leute mehr eigenverantwortlich lernen wollen und auch teilweise zufriedener sind und es auch Effekte gibt von eigenverantwortlichem Lernen auf die Performance. Erstens, warum ist es noch nicht in den Unternehmen angekommen? Also warum gibt es noch nicht so viel eigenverantwortliches Lernen? Und zweitens, wie können Unternehmen den Spagat zwischen einer strategischen Ausrichtung des Lernens schaffen, also dass die Zukunftskompetenzen relevant sind, dass man weiß, welche Kompetenzen für den Unternehmenserfolg relevant sind und dass man entsprechend dann strategisch darauf basierend auch das Lernen ausrichtet, um die Kompetenzen zu entwickeln? Und wie kann man das schaffen, ohne es zu formal zu machen, aber es trotzdem eigenverantwortlich zu lassen? Und ich glaube, das ist eine ganz zentrale Herausforderung, mit der wir uns auseinandersetzen müssen.
Das ergänzt sich nochmal aus der Sicht der Unternehmen und der Personalbereiche. In den letzten 10 Jahren gab es immer eine Rangliste der wichtigsten HR-Prozesse, angeführt von Talentmanagement, dann sehr stark Recruiting, Employer Branding. Learning war immer Platz 5 bis 10, auch heute noch. Das heißt, die Lernfunktion ist eine unterschätzte in den Unternehmen. Teilweise wird sie von Talent mitgemacht oder alter Begriff Personalentwicklung. Nur in den Konzernen sehen wir eigentlich oder in den größeren Unternehmen eigene Learning Functions, die dann auch in Academy-Konzepte gehen. Natürlich haben in den letzten 1,5 Jahren alle Konzerne ihre Lernlandschaften, wenn sie es noch nicht gemacht haben, digitalisiert. In den meisten großen Unternehmen treffe ich heute auf LinkedIn Learning und andere Produkte. Natürlich geben Unternehmen heute Angebote. Aber die große Herausforderung ist, wie Lukas sagte, dass im Grunde genommen zu verknüpfen mit einem zukunftsorientierten Kompetenz- und Skillmanagement, um die richtigen Prioritäten zu setzen. Und es gibt natürlich bestimmte Einstiegsfunktionen, in denen ist ja erstmal so eine Grundfundierung in Arbeitstools und Persönlichkeits- oder Verhaltensthemen wichtig. Aber dieser Fokus auf Zukunftskompetenzen, die eben in einem Bankunternehmen andere sind als in der Produktion, in Automotive oder in einem IT-Unternehmen, das muss grundsätzlich erstmal herausgearbeitet werden mit Skill- und Competency-Modellen, die dann gelenkt in Lernangebote gehen. Diese Lernangebote, je digitaler sie sind, desto eigenverantwortlicher sind sie ja per Definition. Aber und ehrlicherweise, Corona hat ja viele, viele negative und desaströse Effekte, aber auch einige gute. Dass wir dieses Glauben an Präsenztraining so ein Stück auch verlernt haben. Es finden ja seit 1,5 Jahren weniger Trainings und Workshops statt. Und die haben schon immer so einen riesen Challenge gehabt, nämlich das Thema Transfer. Und diese Transfer-Gap oder Transfer-Management hat nie so richtig funktioniert. Und deswegen hinter diesem Thema eigenverantwortlichem Lernen steckt ja eine andere Lernphilosophie und Architektur, nämlich informelles Lernen, intentionales Lernen, Lernen mit mit kleinen Nuggets, die unmittelbar verbunden sind mit meiner Aufgabe. Ich habe immer schon bemängelt, dass Leute Führungskräfteausbildung bekommen, ohne Mitarbeiter zu führen. Oder dass wir Leute in teure Strategietrainings in die USA zu irgendwelchen Professoren schicken, machen aber keine Strategie. Alles, was man innerhalb von 4 Wochen nicht umsetzt von einem Training, in einem Proberaum, in einem Pilot, im privaten Bereich oder eben in der harten unternehmerischen Funktion, all das wird gar nicht in die Umsetzung aufgenommen. Es wird sofort wieder verlernt. Deswegen fangen Unternehmen gerade an. Wir müssen Architekturen leben für informelles und intentionales Lernen. Natürlich gibt es, und uns dominieren aber im Augenblick, immer noch feste Lernpfade, feste Förderprogramme mit definierten Anforderungsprofilen für alle. Wie gesagt, eingeschränkt dadurch, dass es nicht mehr die Trainingsmöglichkeiten so gab. Und das hoffe ich eben, dass jetzt, wenn Corona denn hoffentlich irgendwann überwunden ist, wir nicht zu den alten, pauschalen Lernformaten zurückkehren, sondern eher in Workshop-Konzepte, in Blended-Learning-Formate, die es konzeptionell seit 10 Jahren gibt. Aber insgesamt die Leichtigkeit, die Situativität des Lernens unterstützen. Und das wollen Leute auch. Das kommt ja aus der Studie raus. Leute wollen Coaching, Mentoring, Kollegenfeedback und kurze Lerneinheiten in den Unternehmen und weniger jetzt die 2 Tages langen Reihen von General Management Ausbildungen oder eben auch Verhaltensausbildungen.
Das waren jetzt 2 wichtige Blöcke. Ich will die noch mal ein bisschen abschichten und dann noch mal vertiefen. Der zweite Block, das hatten wir jetzt, die habt ihr wahrscheinlich nicht gehört, das hatten wir gerade in unseren beiden letzten Podcasts schon sehr im Detail, einmal mit Thomas Tillmann und einmal mit David Mittelberg. Das heißt, das ganze Thema des eigenmotivierten Lernens, des personalisierten Lernens, auch der technologischen Möglichkeiten. So, jetzt greifen wir gleich nochmal auf. Lass uns mal zu dem anderen Block erstmal kommen, der Strategie. Weil da interessiert mich jetzt natürlich eure Expertise. Wer eigentlich die Stakeholder für einen solchen Change-Prozess in den Unternehmen sind und warum das eigentlich nicht gelingt, das umzusetzen. Und da scheint mir auch vielleicht nochmal ein gewisser, jetzt nicht Widerspruch eurer Aussage zu sein, sondern irgendwo scheint mir da noch ein Systemwiderspruch zu sein. Ich versuche das mal kurz zu begründen. Auf der einen Seite sagen wir, Lernen, Kompetenzprofile müssen aus der Unternehmensstrategie abgeleitet werden. Das klingt so ein bisschen nach einem Top-Down-Prozess. Und man fragt sich, okay, Stakeholder ist dann Geschäftsführung, vielleicht irgendwo HR. Auf der anderen Seite sagen wir, und da haben wir ja auch einen Konsens, Lernen muss stärker eigenmotiviert sein, fragmentiert sehr stark und setzt eben dann darauf, dass ja eigentlich der Mitarbeiter selbst dafür zuständig ist oder zumindest befähigt werden sollte, sein eigenes Kompetenzprofil zu verfolgen. So, wenn man das jetzt mal so gegeneinander abschichtet, wer ist denn jetzt eigentlich zuständig in den Unternehmen, diese neue Strategie einzuführen und damit ja letztendlich dann im zweiten Schritt auch die Strukturen zu verändern, in denen eigenverantwortliches Lernen stattfinden kann, die Freiräume zu schaffen?
Die HR-Funktion ist natürlich Wissensträger. Ich bin mir nicht sicher, ob sie funktioniert als wirklicher Stakeholder, sondern Stakeholder ist vielleicht gar nicht mal das Top-Management, sondern das Geschäft. Und das sind die Leiter der Business Units oder die Leiterinnen der Business Units, die Tribe Heads. Und damit implizit die Geschäftsmodelle und die Kundenstrukturen und quasi die Erfolgsschleife, die wir über unsere Performance-Kennzahlen in den Unternehmen haben. Wir wissen, dass sich jetzt schon in 50-80% der Jobs massiv durch Digitalisierung zumindest Abläufe verändern. Das heißt, wir haben einen naturgegebenenmaßen einen Upskilling-Bedarf. Und das ist unmittelbarstes Interesse des Geschäftes und nicht der HR-Funktion, zu sagen, wir müssen in den irgendwie, und sorry, das ist auch jetzt keine Bottom-up-Demografie oder Soziografie, wenn sich Jobs verändern durch Technologie und durch Kunden- und Geschäftsmodelle, dann kann ich als Mitarbeiter entscheiden, will ich in diese neuen Jobs gehen? Wenn wir stellen um auf Expertenjobs, auf Consulting-Jobs, auf HR-Business-Partner, will ich das und kann ich das? Und wenn ich will und ich kann, dann greifen natürlich die Development-Maßnahmen. Oder will ich das nicht? Das heißt, die Geschäftsmodelle sind ja kein demokratischer Bottom-up-Prozess. Da haben wir eine vom Geschäft aus getriebene Veränderungsrichtung. Und da sind die Stakeholder, die Heads of Business. Und die wissen das zunehmend. Die wissen, dass neben Daten, Technologie und Kunden die Verfügbarkeit von Leuten, das ist die Supply Chain, die Recruiting, die Bindungsthematik, aber auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Kompetenzentwicklung von allem, also ein sehr breiter Talentbegriff. Jeder muss sich entwickeln, jede muss sich entwickeln, egal ob intentional, also selbstgesteuert oder fremdgesteuert, wir müssen die Architektur dafür schaffen. Das ist die eine Seite. Das zweite ist, ich glaube, natürlich funktioniert eigenverantwortliches Lernen mit Blick auf Transfer viel, viel besser als aufgesetztes Lernen oder konsumiertes Lernen, weil ich selber diese Grundmotivation habe, weil ich selber auch die Umsetzungsmotivation habe und damit auch die schnellen Umsetzungserfolge spüre, die ja gleichzeitig so eine Verstärkung für weiteres Lernen sind. Diesen positiven Kreislauf müssen wir in Gang bringen. Das klingt aber jetzt ein bisschen idealistisch, Andreas. Also wir hätten gerne sehr viel intentionales Lernen. Was wir heute in den Unternehmen sehen, ist eine Normalverteilung. Es gibt 10-20% von Menschen, die immer lernen, egal was du denen sagst. Es sind meistens auch die, die sehr erfolgreich sind. Denn Learning Agility und korreliert mit Erfolg im Unternehmen, mit Gehaltsentwicklung, mit Positionsaufstieg. Und wir haben natürlich auch so 20-30%, die ganz lange auf den Jobs sind. Da können die vielleicht auch nichts für. Aber wenn du 20 Jahre den gleichen Job machst, dann ist deine Veränderungs-DNA verkrüppelt. Das heißt, ist auch teilweise eine Schuld der Unternehmen, dass wir keine Jobrotation haben, dass wir Jobs nicht challengen, dass wir sie nicht systematisch verändern, damit Menschen in einen eigenen Veränderungsmodus kommen. Aber wir haben eben auch einen gewissen Anteil, wo es sehr, sehr schwer ist, Lernprozesse jetzt in Gang zu bringen. Und wir haben einen großen Mittelbereich, wo Menschen gewohnt sind, punktuell zu lernen, aber sich nicht radikal in Frage zu stellen. Die Challenge ist aber in dieser digitalen Transformation, in der wir uns befinden, muss sich jeder mit Blick auf die eigene Employability, Beschäftigungsfähigkeit wirklich grundsätzlich in Frage stellen. Und was du gesagt hast, funktioniert halt top bei super Belegschaften. Akademische Leute, nicht unbedingt, aber hochkarätige Leute. Bei Google oder in Consulting Firms ist es kein Kunststück, eigenverantwortliches Lernen in Gang zu bringen. Aber die normale Belegschaftsstruktur in Deutschland sieht so aus, dass wir eben von den 45 Millionen Angestellten 20-25 Millionen haben, die es gar nicht gewohnt sind zu lernen. Die auf standardisierten Jobs sitzen oder die auch teilweise sehr lange da sind. Auch in Lernen ist für mich keine Frage des Alters, sondern der Einstellung und des persönlichen Motivationsrasters. Aber wir treffen eben auch auf eine gewerblich geprägte Belegschaft, die wir anders an das Lernen heranführen müssen, auch mit neuen Wegen. Aber dann zu sagen, hier, du hast einen LinkedIn-Learning-Account neben deiner Produktionsaufgabe in einem Werk, in einem Automobilwerk, das wird so alleine nicht funktionieren. Und da gehört ganz viel Power rein, ganz viel Enabling auch der Führungskräfte, um diesen Switch in eine Learning- und Change-Kultur, die wir alle wollen. Aber ist die denn schon wirklich da, um die zu erzielen?
Okay, das ist ja eigentlich genau der Punkt. Ich glaube, wir alle haben da den gemeinsamen Blick drauf und wie du sagst, alle wollen das auch und trotzdem funktioniert es nicht. Du hast ja sehr gut herausgearbeitet, dass die eigentlichen Stakeholder für diesen Prozess die Leiter der Business Unit sind. Da stellen sich jetzt für mich eigentlich zwei Fragen, die ich gerne mal zurückgeben würde. Die erste Frage ist, müssten wir diese Funktionsträger nicht selbst nochmal, also wir sprechen ja sonst von Train the Trainer, müssten wir nicht eigentlich hier Programme haben, Train the Business Unit, whatever. Also haben die eigentlich schon die Profile und wenn nein, wer ist eigentlich Stakeholder für diesen Prozess? Ist das dann wieder HR? Und das Zweite ist, siehst du oder besteht dort möglicherweise ein Konfliktpotenzial zwischen HR als Zentralfunktion und den Leitern der Business Units, wenn es um das Thema Lernen geht. Also eigentlich haben wir ja gesagt, es müssten eigentlich die Business Units machen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass HR oder speziell L&D da auch ein bisschen die Hand drüber hält und sagt, nee, das ist unser Bereich, da lassen wir euch gar nicht so gerne rein. Ich sehe natürlich da die Notwendigkeit, das sauber abzutrennen, aber vielleicht bleiben wir erstmal so bei diesen beiden Punkten.
Ja, der erste Punkt ist natürlich ganz entscheidend, wenn Führungskräfte selber keine Vorbilder in Technologie, in Lern- und Veränderung oder auch in Soft Skills sind, dann ist es schwer, egal ob Unternehmen das in Leadership and Management Essentials, was sie heute oft tun, anfordern, das in dem eigenen Bereich umzusetzen. Und deswegen, da ist ganz klar, der Stakeholder, das Top-Management, um zu sagen, wir haben eine Business-Strategie, die setzt voraus, dass die Geschäftsbereiche sich in dem und dem Bereich auch auf der menschlichen Seite verändern. Und ich induziere diese Veränderung. Die Veränderung wird.
Das heißt, wenn ich kurz ergänzen darf, dann müssten wir das aber auch in die Zielvereinbarung mit aufnehmen.
Ja, ich glaube nicht mehr so an individuelle Zielvereinbarungen. Das ist ein anderes Thema. Jahresziele und so weiter. Ich glaube an disruptive Spiegelungen und Standortbestimmungen. Das heißt, was heute wirklich stattfindet, wenn wirklich Veränderung da ist, dass 360-Grad-Feedback oder 270-Grad-Feedbacks gemacht werden oder Management-Appraisals, also halb- oder ganztägige beratergestützte Top-Assessments, aber nicht jetzt von General Management wie früher. Und wir machen das bei KIMOM häufig, sondern mit Bezug auf Veränderungskompetenzen und Veränderungseinstellungen, also auf Future Skills. Standortbestimmungen, um dann die Ergebnisse sieht ja dann nicht nur der Einzelne, aber natürlich mit dem Einzelnen tief zu reden können und wollen von Veränderungen. Wie weit bist du auch weg davon? Und B, aber auch die ein oder andere Entscheidung auf der Top-Management-Ebene zu treffen, gerade in Innovationsbereichen brauchst du natürlich strategische Innovations- oder Marktentwicklungsmanager. Das heißt, da musst du auch mal umbesetzen oder abbesetzen. Das heißt, das ist kein reines Wohlfühlspiel. Jeder kriegt Lernmöglichkeiten und dann wird das schon funktionieren. Auf der Top-Ebene musst du es forcieren. Und da ist das Stakeholder Top-Management und HR ist in einer Enabling-Rolle, aber nicht in einer. Je nachdem, wir haben nur an 50% der Unternehmen HR auf der Board-Ebene selber repräsentiert. Ja, und Learning und Development ist in der Regel zweite oder dritte Management-Ebene. Sorry, die Personen werden jetzt nicht ernst genommen als Stakeholder adäquat, sondern das muss Head of HR muss das im Gremium anregen, verankern, wobei das teilweise auch Eulen nach Athen tragen ist. Moderne Führungskräfte auf der Top-Ebene wissen sehr, sehr, sehr genau, dass People- und Data-Management die wirklich entscheidenden Stellgrößen sind. Also da haben wir einen sehr, sehr starken Switch der Sensibilität und da auch der eigenen Vorbildwirkung im Top-Management. Zu deiner zweiten Frage, Konfliktpotenzial. Und wir haben ja hoffentlich in den meisten Unternehmen Businesspartner, denn das sind die Schnittstellen zwischen Business Unit und HR. Und die Businesspartner sind im Grunde genommen diejenigen, die ja auch die Learning- und Development-Organisation dann einbinden müssen, um zu sagen, in meinem Geschäftsbereich, je nachdem wie der Switch, Competency-Gaps oder Skill-Gaps sind, müssen wir in die und die Programme gehen. Learning und Development stellt ja insgesamt so eine Lernarchitektur und so eine inhaltliche Oberfläche für alle zur Verfügung. Aber das ist jetzt für mich kein Konfliktpotenzial, sondern das ist eine Grundausrichtung. Und der Zuschnitt, der wird eben diese Berater- und Mediationsfunktion der HR-Business-Partner gefahren. Also dass Learning gar nicht selber jetzt auf das Geschäft nun, auf jedes Geschäft dann auch bei Konzernen unterschiedliche Geschäfte zugeht, sondern dass es ein Prozess ist über so ein Key-Account-Management, wo eben Leute das Geschäft sehr genau verstehen. Es ist ja schon schwer, ne, wenn du Learning leitest oder eine Learning-Funktion hast, 3, 4, 5, 6 unterschiedliche Geschäfte zu verstehen in der Technologie, in den Kundenveränderungen. Deswegen hat HR ja diese mehrgliedrige Struktur und die nimmt Konflikte raus.
Wir haben ja jetzt sehr stark auf die internen Stakeholder geschaut in diesem Veränderungsprozess. Wer sind denn hier mögliche oder hilfreiche externe Impulsgeber? Also wir sehen ja sehr stark, dass der Bereich Learning getrieben wird, auch technologisch, nicht durch die Systemanbieter. Dann haben wir die Content-Anbieter. Das sind natürlich auch so Gießkannen-Geschichten wie LinkedIn Learning und so weiter. Wir haben natürlich auch sehr viel Berater. Dann sieht mich jetzt natürlich auch so ein bisschen euer eigener Anspruch. Wo sieht sich Kienbaum dort? Aber wer sind auch sonst andere hilfreiche externe Impulsgeber, die diesen Prozess begleiten könnten?
Ich sehe 4 Gruppen, aber natürlich gibt es dann Linkages zwischen denen. Also die Tick-Anbieter sind ja teilweise auch selber Content-Anbieter, wenn wir auf Accenture zum Beispiel gehen. Und ich finde, Wir haben ja seit 10, 15 Jahren Blended Learning, aber wir hatten immer ein Content-Problem. Es ist doch schön, dass wir das in zumindest für Cross-Functional Skills. Auf der Verhaltensebene ist es vielleicht immer noch nicht ideal, aber insgesamt haben wir die Content-Ebene zum Beispiel zu Digitalkompetenzen ja sehr gut abgedeckt. Das heißt, da kann sich auch keiner mehr zurückziehen und sagen, es gibt keine praxisnahen Anwendungen. YouTube ist der erste Content-Anbieter oder als Content-Plattform zu sehen. Also diese beiden gibt es mit Sicherheit, und dann gibt es auf der befähigenden und beratenden oder applizierenden Seite Consultants und Coaches. Ich würde das schon mal trennen. Also wir haben einen riesen Coaching- und Trainermarkt. Ich glaube, der klassische Präsenztrainermarkt hat natürlich gelitten. Wer jetzt nicht auf Remote-Coaching-Formate oder Remote-Training geliefert, geswitcht ist, der hat wie im Konzert- und Bereich natürlich irgendwie 1,5 Jahre Umsatzausfälle gehabt. Also natürlich sind alle jetzt irgendwie in Remote-Ways unterwegs. Ich glaube, dass beide haben eine Bedeutung. Ich meine, je mehr Content und je mehr Intentional, desto weniger werden klassische Trainer gebraucht. Aber es werden immer mehr Coaches gebraucht, um in individuellen Nuggets, und auch da gibt es ja digitale Angebote. Coaching ist ja längst nicht mehr so ein teures, viele tausend Euro kostendes halbtägiges Format nur für auserwählte Führungskräfte. Ich glaube, wir als Consultants, Kimom definiert sich, wir haben eine digitale Coach-Plattform, aber wir definieren uns primär als Management-Consultants. Das heißt, wir würden aus der Strategieableitung diese Lernarchitekturen, die Skill-Definitionen und die L&D-Bereiche in dem Prozess beraten, wie sie eine moderne digitale Akademie und wie sie eben diese selbstverantwortlichen Lernformate als Prozess initiieren könnten. Da würden wir uns sehen. Wir würden uns weniger, oder auch andere Management-Consultants würden sich dann weniger in der konkreten Anwendung, in konkreten Schulen sehen. Du musst das verstehen. Auch Kimom hat einige Trainer und Coaches, aber es ist was anderes, wenn du, wir sind dann eher strategischer Lernberater und nicht operativer Deliverer. Aber das ist natürlich nicht ganz trennscharf, das verstehe ich schon.
Meine Frage bezog sich auch vielleicht nicht so gut ausgedrückt, auch weniger jetzt auf das Operative, als wenn man auf diesen Change-Prozess. Das heißt, wenn wir vorhin gesehen haben, du hast ja gesagt, Stakeholder sind die Leiter der Business Units, aber darunter eben das Management, die Stakeholder zu enablen. Dann nochmal die Frage, wer hilft jetzt eigentlich dem Management oder wer hilft HR, diesen Change-Prozess zu gestalten? Weil die genannten Akteure, Tech, Content oder Berater, die haben ja gar nicht den Zugang, nicht? Also gerade wenn wir uns den Trainer angucken, der hat ja immer nur einen punktuellen Auftrag. Und Tech braucht ja letztendlich auch eine IT-Entscheidung und Content braucht auch um eine Einkaufsentscheidung. Aber wer ist sozusagen, wer hat den Zugang, um als notwendig jetzt herausgearbeiteten Change-Prozess mit zu unterstützen?
Das sind sehr klar Management-Consultants, die eine hohe People-Kompetenz haben. Genau so haben wir Kimbaum positioniert. Wir haben Zugang zu jedem dritten wichtigen Personalentscheider in Deutschland, also Head of HR, Vorstandsebene oder nicht, also mehrere Tausend. Wir haben etwa 20, 25.000. Hier haben wir mal Zugang zu 8.000. Also wir sind in dem Sinne schon Shaper der Opinions über Tagungen, über Kongresse, über Projekte, die wir haben. Genau das tun wir. Wir implizieren, also wir helfen Personalbereichen, sich aufzustellen. Wir sehen aber immer mehr, dass auch die Linie, also Head of IT, Head of Corporate Transformation, Head of Corporate Development oder Business Unit Heads, die in deutlicher Veränderung stehen, Consultants mit Einbindung der HR-Funktion, aber selber als Owner engagieren, um neben eben Kosten, Effizienz, Umsatz, Innovationsthemen die dahinterliegende Kraft, und das ist die menschliche Kraft, das ist Fantasie, das ist Motivation, das sind aber auch Handwerkszeuge, die im digitalen Bereich natürlich entsprechend sophistiziert sind, vielleicht dann auch zu Neueinstellungen führen, nicht immer nur trainierbar sind. Manchmal, wir nennen das Workforce Transformation, auch zu einem deutlichen Umbau einer Belegschaft führen, was eben nicht mehr nur mit Qualifikationen machbar ist, sondern mit bestimmten Trennungsthemen von Jobgruppen, die du nicht mehr brauchst. Aber vor allen Dingen eben auch natürlich mit dem Run auf die Top sophistizierten Zielgruppen mit sehr guten Recruiting- und Angebotskonzepten. Und da sehe ich natürlich schon Management Consultants im Augenblick sehr aktiv. Und wir sehen bei allen Beratungsgesellschaften, auch bei den klassischen Strategieberatern, eine zunehmende Ausrichtung auf den People-Faktor. Und du hast schon recht, da hat ein Einzeltrainer und Coach einen bedingten Zugang. Ich glaube übrigens auch, wenn du sehr eng mit den Menschen arbeitest, hast du irgendwann, also auch zum Beispiel das Top-Management coacht, bist du nicht mehr in der Rolle, ne, systemische und strategische Beratung zu machen. Ich glaube, man muss sich dann irgendwann für Rollen entscheiden.
Lass uns doch jetzt am Ende nochmal auf KMU und Mittelstand gucken. Zum einen haben wir jetzt da eben weniger die Möglichkeiten, was du gerade jetzt ausgeführt hast, die Management Consultants einzusetzen. Das ist dort, da sind die Budgets kleiner, da ist auch manchmal auch die Übung fehlt so ein bisschen. Und ihr habt in der Studie auch nochmal sehr deutlich unterschieden. Ihr habt gesagt, in den größeren Corporates, da wird eigentlich das Problem des Skill Gaps sehr stark aus dem Recruiting gelöst, während in KMU Mittelstand man doch sehr stark auf Reskilling und Upskilling setzt. Das, was wir jetzt hier besprochen haben, den Weg in dieses Skill Gap zu füllen, lässt sich der auch so auf KMU und Mittelstand übertragen? Oder ist es dort, müssen wir nicht dort eigentlich das Thema ganz oben adressieren bei der Geschäftsleitung und zu sagen, ihr seid eigentlich selbst mit dieser Aufgabe konfrontiert und versucht irgendwo, nicht durch Try and Error, aber durch kleine Pilotprojekte, euch da einen eigenen Weg zu bauen?
Ich glaube, was du gesagt hast, wirklich große Handwerksbetriebe, ne, Unternehmen ist 100, 200 Menschen, haben keine eigenen HR-Funktionen. Und dort liegt die Personalarbeit unmittelbar in der Inhaberrolle, in der Geschäftsführung. Und du siehst heute bei Handwerksbetrieben, die nichts fürs Arbeitgeber-Image tun und die nichts, ne, die kriegen heute keine Azubis mehr, die nichts fürs Unternehmensklima tun, für Bindung. In den Großstädten werden die Handwerker weggeholt durch spezielle Headhunter. Es sind extreme Engpässe. Wir haben in 30% der Handwerksbetriebe Nachfolgeprobleme. Da werden viele Unternehmen gar nicht mehr weitermachen. Nicht, weil sie keine Aufträge haben, sondern weil sie die Spitzen und natürlich dann irgendwann auch die Fachkräfte und Azubis nicht mehr haben. Also ich glaube, dass im Mittelstand diese Unmittelbarkeit, dass du vom Faktor Personal abhängst, noch viel deutlicher erlebt wird. Und ich habe keine gute Prognose für mittelständische Unternehmen, in denen dieser People-Faktor nicht durch die Führung abgebildet wird. Auch da gibt es Unterstützungsangebote. Die IHKs sind aktiv. Es gibt Beratungsunternehmen in jeder mittleren Stadt. Die sind auf kleine und mittlere ausgerichtet. Die Tagessätze sind geringer. Teilweise gibt es Fördergelder. Man kann vielleicht nicht alles alleine machen. Ich glaube auch, dass sich Netzwerke bilden in Städten oder Regionen. Vielleicht nicht mit Wettbewerbern, aber mit regionaler Verbundenheit, um die Themen, die so ein großer Laden machen kann, gemeinsam mit einer IHK oder einer Wirtschaftsförderung, zum Beispiel Schulungsangebote aufzulegen, Talentprogramme, dass das natürlich Möglichkeiten sind und die sind absolut notwendig.
Letzte Frage, vielleicht noch mal so ein bisschen mal über Deutschland hinaus zu gucken. Wir wissen ja, dass sich insgesamt eine sehr starke Verlagerung ergeben wird in den Dienstleistungssektor. Nicht? In den USA sagt man ja schon, dass eigentlich 80% der Jobs in Zukunft Dienstleistungen sind, wobei man darunter ja auch Handwerker subsumiert. Nicht? Also Handwerker sind ja dann auch schon Dienstleister. Aber wir natürlich auch in Deutschland vor einem deutlichen Strukturwandel stehen. Und wenn wir jetzt wissen, dass wir so stark abhängig sind vom Human Factor, von Upskilling und von Reskilling, wo seht ihr Deutschland dort im internationalen Vergleich? Haben wir mit unserer ja sehr eigenen Landschaft von Weiterbildung, Stichwort die Checks der Agentur für Arbeit, das duale Ausbildungssystem und so weiter, haben wir da eigentlich gute Startchancen, um diese Transformation zu schaffen, oder sind wir irgendwo benachteiligt und was müssten wir eigentlich verändern in den Unternehmen oder auch in den dort mitwirkenden öffentlichen Strukturen?
Ich glaube, wir sind im oberen Mittelfeld im internationalen Vergleich. Und irgendwo ist das ja auch ein Wettbewerb der Wirtschaftsregionen, in dem wir sind. Und da ist Deutschland kein eigenes Element, sondern da reden wir über Europa, über die Europäische Gemeinschaft im Vergleich zu den beiden großen Wettbewerbsregionen Americas und China oder Asia. Asia natürlich. Ich glaube, dass wir mit der dualen Ausbildung wirklich immer noch Pfund haben. Das ist ja auch exportiert. Wir haben immer noch Hubertus Heil hat das vorgestern nochmal gesagt, wir haben 500.000 Menschen ohne Ausbildung in Deutschland. Das können wir uns eigentlich nicht leisten. Das ist brachliegendes Kapital, Unzufriedenheits... Der Kapitalbegriff klingt jetzt vielleicht sehr ernst, aber es sind ja auch menschliche Schicksale, abgeschnitten zu sein. Da müssen wir dringend, aber also wir haben noch Baustellen durch Ausbildungsabbrecher, Studienabbrecher, nicht Ausgebildete, und die haben korrelativ extreme Chancennachteile in Einkommen und Lebensstand und auch Lernmöglichkeiten. Und irgendwann verfestigen sich diese Ungerechtigkeiten. Dann führen wir eine Ungerechtigkeitsdiskussion. Also neben unseren etablierten Modellen müssen wir dringend an ein paar Baustellen arbeiten. Die größte Baustelle, die wir haben, ist, dass wir keine Elite-Universitäten haben. Das Entstehen der Digitalökonomie in den USA ist auf ein paar Unis zurückzuführen. Und wir haben in Deutschland universitär Mittelmaß dominierend im internationalen Vergleich. Das tut weh. Das wird irgendwann ein Wettbewerbsnachteil werden. Top-Wissenschaftler verlieren wir. Wir gehen mehr nach draußen als nach innen. Und ich glaube, so gibt es 3, 4 Anpassungen. Wir sind im oberen Mittelfeld, aber es ist niemals Zeit, sich auszuruhen. Wir sind im digitalen unteren Mittelfeld. Da weißt du viel mehr drüber als ich. Natürlich werden sich die Plattformen und die Infrastrukturnachteile, die wir digital haben, natürlich werden die sich auswirken. Die wirken sich im Augenblick aus. Das heißt, wir haben extreme Handlungsfelder, von denen einige kurzfristiger anzugehen sind in der Bildungslandschaft und einige mittelfristig. Ne? Elite oder tolle Universitäten, ich will den Elitebegriff ja jetzt nicht, aber es gibt eben Rankings, die neutral sind, und wir haben in Deutschland, glaube ich, unter den Top 20 2 Mühe und haben natürlich in USA und China unheimlich Gas, was die Ausbildung angeht. Und irgendwann dann wirst du da noch überrollt durch die Welle von Informatikern. Wir haben sowieso in Deutschland Prozentsätze von Informatikern im Vergleich zu China. Und wenn du dann oben mitspielen willst in der Weltliga der Unternehmen, unser einziges großes Softwareunternehmen heißt SAP und ist 40 Jahre alt und 50 Jahre, hier sind keine Gründungen auch zu sehen, die wirklich Milliarden, bis ein paar Einhörner, das sehe ich schon. Aber auch bei den Einhörnern sind wir in der Statistik weit auch hinter Frankreich und UK und nicht nur hinter USA und China. Und das wird irgendwann sich negativ auszahlen. Das heißt, wir haben dringenden Handlungsbedarf.
Wir wollen nicht zu pessimistisch enden. Ich glaube, wir haben viele Chancen gesehen und auch gemeinsam diskutiert, wie wir das Skill Gap überwinden können. Ich danke euch ganz herzlich für euren Beitrag. Wir werden die Studie, wie gesagt, nochmal verlinken. Die ist sehr hilfreich. Und was ich gar nicht wusste, ihr macht ja auch offenbar eine Reihe von Konferenzen. Da können wir uns jetzt nochmal 2 Minuten austauschen, dass wir auch da noch die Links mit reinbringen. Aber erstmal vielen Dank für eure Teilnahme.
Danke dir, Andreas.
Ja, das war auch schon wieder unser heutiger Podcast. Im Gespräch zu Gast waren Walter Jochmann und Lukas Fastenroth von Kienbaum Consultants. Nochmal der Hinweis, die Studie haben wir in den Shownotes verlinkt. Die Studie ist kostenfrei zu laden. Sie gibt sehr gute Einblicke in den Status quo der Future Skills, der Skill Gaps und auch der Möglichkeiten, diese Skill Gaps in den Unternehmen zu überwinden. Ich danke wie immer fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast in eurem Netzwerk teilen könntet. Viele Grüße aus Berlin.
Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.